What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere. Visit Hyland.com.
Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung.
Schwarze Akte.
Feline weiß, dass sie sterben wird. Nicht, weil sie krank ist oder jemand ihr etwas Böses will, sondern weil Gott sie zu sich gerufen hat. Und das ausgerechnet an einem Punkt in ihrem Leben, an dem Feline so glücklich ist wie noch nie. Doch soll man nicht gehen, wenn es am schönsten ist?
Auch wenn nicht immer alles leicht war, so genießt Feline das Leben auf der Erde in vollen Zügen. Sie hat eine große Familie, die sie über alles liebt, einen Mann, der sie zum Lachen bringt, und 4 Kinder, die sie jeden Tag aufs Neue so, so stolz machen. Es schmerzt, sie zurückzulassen. Doch Feline weiß, dass das Richtige ist. Denn im Geiste und im Herzen wird sie auch dann bei ihrer Familie bleiben, wenn ihr Körper nicht mehr auf der Erde verweilt. Gott hat einen Plan für sie. Und die Freude, bald mit ihrem Schöpfer vereint zu sein, überwiegt alles andere.
Feline ist also bereit zu sterben. Doch woher kommt diese Bereitschaft wirklich? Ist es tatsächlich eine göttliche Macht, die Feline zu sich ruft? Oder wurde der Sterbewunsch in ihren Kopf gepflanzt? Versucht jemand, ihre Psyche zu manipulieren und sie so in den Tod zu treiben? Kurzum, haben wir es in diesem Fall mit Glaube oder mit Gehirnwäsche zu tun? Ja, und mit dieser großen Frage starten wir die heutige Folge der Schwarzen Akte mit Patrick Strobusch und...
Und mit Anne Luckmann, hallo! Und bevor es gleich so richtig mit dem Fall losgeht, hier ein ganz kleiner Reminder, und zwar für den Podcast Wild Crimes, Jagd auf Bruno. Der ist jetzt schon seit 2 Monaten draußen, der True Crime Podcast, den ich mit der ARD zusammen machen durfte. Den gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Also, falls ihr da noch nicht reingehört habt, dann tut das doch gerne. Den haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Und in der Folge 207, die heißt Kann Mord Zufall sein, da erkläre ich zu Beginn nochmal ein bisschen, ja, genauer, worum es geht, was es damit auf sich hat. Also, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da reinhört. Und wenn ihr das tut oder schon gemacht habt, dann schickt uns doch mal das Bären-Emoji bei Instagram, dann wissen wir nämlich Bescheid. Aber lasst uns jetzt mit dem heutigen Fall starten. Mit Glaube oder Gehirnwäsche? Das ist eine der spannenden Fragen, die wir uns heute stellen wollen. Und wir werden darüber sprechen, ob es möglich ist, einen anderen Menschen zu ermorden, nur indem man Einfluss auf seine Psyche nimmt. Also jemanden zu töten, ohne ihn anzufassen. Doch ist das wirklich das Schicksal, das Feline erwartet? Oder kommt am Ende doch alles ganz anders als gedacht?
Wir befinden uns in Gilbert, einer größeren Stadt im US-amerikanischen Bundesstaat Arizona, mit knapp 300.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Die Sommer hier sind sehr heiß und trocken und auch im Winter wird es nie so richtig kalt. Das ist einer der Gründe, warum die Stadt als Geheimtipp für Ausflüge in den ansonsten eher tristen Wintermonaten gilt. Und nicht nur das. Gilbert wird auch als Phoenix Coolest Suburb gehandelt, also als coolster Vorort der Millionenstadt. Phoenix selbst liegt nämlich nur wenige Minuten mit dem Auto entfernt und damit quasi vor der Haustür.
Hier in Gilbert lebt Feline mit ihrer Familie. Ende September 2001, als alles passiert, da ist sie 35 Jahre alt. Die Familie hat ein paar turbulente Monate hinter sich, mit kleinen und großen Dramen, aufgeheizt von der flimmernden Hitze des Sommers. Eine Zeit, die geprägt war von Liebe und Hass, von Schmerzen, von Wünschen und Glauben, aber auch von Streben nach Leben und nach dem Tod. Fangen wir also ganz von vorne an, und zwar mit Feline.
Feline wächst in einer Kleinstadt namens Scholow auf. Die liegt ebenfalls in Arizona, circa 3 Stunden mit dem Auto von ihrem späteren Wohnort Gilbert entfernt. Sie ist die älteste von 4 Geschwistern und gilt als freundliche, sanftmütige Person, die das Leben und ihre Familie liebt. Doch es gibt noch eine weitere große Liebe in ihrem Leben, nämlich die Liebe zu Gott. Feline ist Mormonin und Mitglied der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Sie glaubt an die Lehre der persönlichen Offenbarung. Das heißt, dass sie überzeugt ist, von Gott in ihrem Leben geführt zu werden. Wichtige Entscheidungen trifft Feline nicht, ohne vorher mehrere Stunden zu beten und sich so empfänglich für Gottes Antworten zu machen. Meist zieht sie sich dafür in einen Tempel zurück, an dem sie ungestört mit Gott ins Gespräch kommen kann.
Es gibt mehrere voneinander unabhängige Mormonenkirchen. Die, der Feline angehört, ist die größte und wichtigste mit weltweit über 16 Millionen Mitgliedern. Gegründet wurde die Kirche vom Amerikaner Joseph Smith, der es als seinen göttlichen Auftrag ansah, die Religion wieder im Sinne der biblischen Lehre auszurichten, da er der Meinung war, die anderen christlichen Religionen seien vom ursprünglichen Ziel der Heiligen Schrift abgerückt. Die Mormonen glauben, dass alles Sein und Werden einem unveränderlichen, universellen Gesetz des immerwährenden Fortschritts unterworfen ist, einschließlich Gott. Deutlich wird das auch an Gottes Biografie.
In der Lehre der Mormonen war Gott vor unendlich langer Zeit ein Mensch, sterblich und unvollkommen, der sich durch hartes Studium zur Gottheit hochgearbeitet hat. Und so kann sich nach mormonischem Glaube jeder Mensch durch entsprechendes Verhalten zu einem höheren, göttlichen Wesen entwickeln. Das ist unter anderem ein Grund, warum es im Leben der Mormonen bestimmte Regeln gibt. Gläubige verzichten auf schwarzen Tee, Kaffee, Alkohol und Nikotin, da sie die Auswirkungen dieser Stoffe auf den Körper als schädlich erachten. Sex vor der Ehe ist streng verboten, ebenso wie außerehelicher Geschlechtsverkehr.
Interessanterweise war es den mormonischen Männern bis 1890 erlaubt, bis zu 10 Frauen zu heiraten. Joseph Smith, der Gründer der Kirche Christi, hat diese Vielehe übrigens selbst praktiziert, was letztendlich für Streit mit anderen Führungspersönlichkeiten der Kirche sorgte, die seine Lebensweise anstößig fanden. Die Familie hat einen sehr hohen Stellenwert bei den Mormonen. Wöchentliche Familienabende und der sonntägliche Gottesdienst sind feste Bestandteile ihres Alltags. Feline's Geschichte ist das beste Beispiel dafür.
Mitte der 1980er Jahre, da ist Feline um die 20, heiratet sie ihren Freund Philip, den sie erst kurz zuvor kennengelernt hat. Das Paar bekommt 2 Kinder. Doch Feline hat Zweifel, ob Philip wirklich der Richtige ist. Sie zieht sich zum Beten zurück und fragt Gott nach Rat. Und der antwortet ihr, dass sie sich scheiden lassen solle. Es sind keine Worte, die sie von ihm hört, sondern ein Gefühl, das sich ganz eindeutig in ihr ausbreitet. 1992, circa 8 Jahre später, verlässt Feline Philip auch wirklich und behält die Kinder bei sich. Ein Jahr später dann trifft sie im Fitnessstudio einen sympathischen, alleinerziehenden und ebenfalls geschiedenen Vater namens Doug, der einen Sohn hat. Doug und Feline kommen sich näher und entdecken, dass sie viele Gemeinsamkeiten teilen.
Nicht nur, dass sie beide 27 Jahre alt sind und das Elterndasein weitestgehend alleine stemmen, denn wie Feline auch ist Doug ein tief religiöser Mensch und gehört der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, an. Beide interessieren sich auch für Ernährungs- und Gesundheitsthemen. Die beiden scheinen wie 2 Puzzleteile zu sein, die nur ineinander und in sonst kein weiteres Teil passen. Es sollte so sein. Feline und Doug kommen zusammen und nur 4 Monate später, da läuten schon die Hochzeitsglocken. Sie ziehen mit ihren 3 Kindern in ein großes Haus und Feline wird noch 2 weitere Male schwanger. Insgesamt haben die beiden also zusammen 5 Kinder. Eine bunte Patchwork-Familie, bei der immer irgendwas los ist.
Werbung. At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Werbung Ende.
Beruflich startet Doug während der Ehe mit Feline voll durch. Er baut ein erfolgreiches Business mit Nahrungsergänzungsmitteln auf und kann sogar mehrere bekannte Basketballteams zu seinen Kunden zählen. In der Sporternährungsbranche kann Doug sich einen richtigen Namen machen, was ihn sehr stolz macht. Mehrere Mitglieder aus ihrer Familie arbeiten in Dougs Unternehmen, unter anderem ein Bruder von Feline. Doch der Erfolg hat auch eine Kehrseite.
Denn Doug ist viel unterwegs und Feline muss den Alltag mit 5 Kindern zunehmend alleine schmeißen. Das ist nicht nur wahnsinnig anstrengend, sondern sorgt auch für ein Gefühl der Ungerechtigkeit. Während Doug sich selbst verwirklicht, fehlt Feline der Freiraum, um Zeit für sich zu haben. Und diese Zeit braucht sie dringend, da es ihr wichtig ist, regelmäßig und viel zu beten. Immer, wenn sie kann, dann zieht sie sich mit ihrem Tagebuch zurück und schreibt ihre Gedanken nieder, Seite für Seite. Ein Name taucht dabei immer wieder in ihrem Tagebuch auf, der ihr Kopfzerbrechen bereitet. Doug.
Obwohl Doug in einer sehr gläubigen Mormonenfamilie aufgewachsen ist, hat er schon immer eine Vorliebe für weltliche Freuden gepflegt, um es mal so auszudrücken. Damit ist er so ganz anders als sein älterer Bruder, der eine Karriere als Bischof in der Kirche Christi anstrebt. So etwas wäre definitiv nichts für Doug. Und das ist auch das Problem, an dem die Ehe mit Feline letztendlich scheitert. Er trifft neben ihr noch weitere Frauen, obwohl Untreue im Glauben der Mormonen eine schwere Sünde ist. Wie die Zeitung Phoenix New Times berichtet, gibt Doug später öffentlich zu, Feline von Anfang an betrogen zu haben.
Insgesamt soll er was mit 6 unterschiedlichen Frauen gehabt haben, unter anderem auch eine langjährige Affäre mit einer Schönheitskönigin. Für Feline, die sich wirklich streng an die Gebote Gottes hält, ist das echt ein schwerer Schlag ins Gesicht. All die Jahre hat sie absolut nichts von diesen Seitensprüngen geahnt, bis sie schließlich von Gott beim Beten den Hinweis erhalten hat. Er habe ihr geraten, die Beziehung mit Doug zu beenden, und im Juni 2000, nach 8 Jahren Ehe, reicht sie dann auch tatsächlich die Scheidung ein.
Einige Monate später stellt Felines Bruder, der für Doug arbeitet, die 19-jährige Hillary als Empfangsdame ein. Falls ihr euch wundert, die Leute aus Felines Familie, die schon vorher für Doug gearbeitet haben, tun das auch nach der Scheidung noch. 2 ihrer Geschwister, eine Schwägerin und Felines Eltern. Dougs Firma ist ein Familienunternehmen und die Familie genießt ja ein hohes Ansehen bei den Mormonen. Dazu kommt, dass Feline es auch nicht gewollt hätte, dass ihre Lieben nur wegen ihr die Jobs aufgeben.
Die neue Empfangsdame Hillary ist eine schöne, intelligente und charismatische junge Frau, auf die der frisch geschiedene Doug sofort ein Auge wirft. Die beiden beginnen zu daten und verlieben sich auch tatsächlich Hals über Kopf. Die Dinge zwischen ihnen entwickeln sich dann schnell und intensiv und alle wissen davon. Auch Felines Verwandte, sogar Feline selbst. Doch sie ist kein Typ für Eifersucht, Hass oder Rache. Sie ist davon überzeugt, dass Gott sie führt und sie weiß, dass seine Entscheidungen unergründlich sind. Es war ja auch sein Rat, sich von Doug zu trennen. Also wird es das Beste für sie und ihre Familie gewesen sein, glaubt Feline.
Deutlich weniger Akzeptanz bringt dagegen die Kirche selbst auf. Aufgrund seiner Untreue gegenüber Feline und des außerehelichen Geschlechtsverkehrs mit Hillary schließt man Doug kurzerhand aus der Gemeinschaft aus. Ab sofort ist er kein Mitglied der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage mehr. Doch das ändert nichts daran, dass Doug Hillary will. Bis hierhin haben wir also ein Narrativ, das wir alle nur zu gut kennen. Liebe, Heirat, Untreue, Scheidung. Doch wie sich die Dinge nun weiterentwickeln, welche Entscheidungen Feline und Doug treffen, das ist alles andere als vorhersehbar und macht diesen Fall so einzigartig.
Denn Feline beginnt, Offenbarungen von Gott zu erfahren. Ihr Tod stehe kurz bevor. Allerdings erfährt sie darin nur, dass sie bald sterben wird, aber nicht wie. Diese Vorhersehungen sind auch der Grund, warum Feline sich nicht selbst nach einem neuen Partner umsieht, jetzt, da sie ja wieder Single ist. Anfang 2001, also ein gutes halbes Jahr nach der Scheidung, teilt sie einem engen Freund mit, dass sie sich nicht auf eine neue Liebe mit einem anderen Mann einlassen will, weil sie vermeiden möchte, dass dieser Mann dann relativ schnell Witwer werde.
Sie stellt sich also darauf ein, bis zum Ende ihrer Tage allein zu bleiben. Doch Gott scheint einen anderen Plan für sie zu haben. Während der Betstunden in einem Mormonentempel erhält sie den göttlichen Auftrag, Doug wieder zum Mann zu nehmen. Trotz allem, was gewesen ist. Ihre Familie soll wieder vereint sein. Feline stellt Gottes Entscheidungen auch dieses Mal nicht in Frage und ruft kurzerhand ihren Ex-Mann an. Sie erzählt ihm von Gottes Wunsch einer erneuten Hochzeit. Und Doug? Der ist erstmal ziemlich überrascht und muss die Sache gründlich überdenken. Hillary oder Feline? Wen soll er wählen? Schließlich entscheidet er sich tatsächlich dafür, der Ehe und der Familie eine zweite Chance zu geben.
Das heißt, er trennt sich von Hillary und heiratet Feline noch einmal, zum großen Erstaunen aller. Die Hochzeit findet im Juli 2001 statt, also fast genau ein Jahr nach der Scheidung. Für Hillary bricht jetzt eine Welt zusammen. Am Boden zerstört, kündigt sie ihren Job in Doug's Unternehmen und zieht zu ihren Eltern in den Norden von Arizona. Doch damit ist die Geschichte hier noch nicht zu Ende, denn das Drama nimmt eigentlich jetzt erst so langsam, aber sicher seinen Lauf.
Für ihre zweite Hochzeitsreise fahren Doug und Feline in eine kleine Ortschaft namens Nauvoo. Die liegt im Westen des Bundesstaates Illinois, weit, weit von ihrem Zuhause entfernt, knappe 24 Stunden Autofahrt. Etwa 1000 Einwohnerinnen und Einwohner zählt das kleine Städtchen und gilt als Tourismusmekka für Mormonen. Mitte des 19. Jahrhunderts diente Nauvoo als Zufluchtsort für Joseph Smith und seine Anhänger. Kurz zur Erinnerung, Joseph Smith hat die Kirche Jesu Christi der Heiligen Letzten Tage gegründet und wird von den Anhängern als Prophet verehrt.
Und während Feline und Doug ihre Zeit in dem Örtchen verbringen und scheinbar wirklich wieder glücklich zusammen sind, da trifft Feline heimlich aber Vorbereitungen für ihren nahestehenden Tod. Sie will, dass es ihrer Familie gut geht, auch wenn sie nicht mehr körperlich bei ihnen sein kann. Ihre Wünsche für die Zeit nach ihrem Tod hält sie in Briefen fest. Darin schreibt sie, dass ihre Kinder gemeinsam von Doug und, Achtung, Hillary großgezogen werden sollen, sobald Feline selbst nicht mehr da ist.
Genau, richtig gehört. Felines Wunsch ist es, dass Doug und Hillary nach ihrem Tod heiraten und als eine große Familie glücklich zusammenleben. Sie schreibt in einem Brief:
Ich weiß, dass ich hier mit meinem Körper sein werde, bis er begraben wird. Ich habe seit mehreren Wochen insgeheim die Hoffnung und den Wunsch gehegt, dass ich euch beide heiraten sehen könnte, dass ich dabei sein könnte. Aus irgendeinem Grund war dieser Wunsch, dass ihr sofort heiratet und dass ich euch als Ehemann und Ehefrau bei meiner Beerdigung zusammensitzen sehe, überaus stark. Ich bete dafür, dass euer Zuhause vor dem Widersacher, also vor Satan, geschützt und dem Heiligen Geist erfüllt sein wird. Ich weiß, dass es so sein wird.
Diesen Brief verfasst Feline am 23. September 2001, als sie gerade mit Doug auf Hochzeitsreise ist, und adressiert ihn sowohl an Doug als auch an Hillary.
Und wenn ich da jetzt mal einen Gedanken einschieben darf, ich finde es super krass, dass sie diesen Brief in ihren Flitterwochen schreibt, nachdem sie sich ja gerade wieder dazu entschieden hat, mit Doug zusammen sein zu wollen, ihn heiratet. Und jetzt in den Flitterwochen, also in der ja schönsten Zeit überhaupt, in der man ja so verliebt sein sollte wie noch nie, da schreibt sie so einen Brief, dass die beiden wieder zusammen sein sollen. Also das finde ich wirklich total krass.
Absolut, aber da sieht man einfach, wie stark der Glaube in ihr drin ist. Und in ihren Tagebüchern schreibt Feline, dass sie ja auch auf die Ankunft von Doug und Hillary im Zelestialen Reich warten werde. Dort werden die drei dann für immer als Ehemann und Ehefrauen zusammenleben.
Und hier kurz zur Erklärung. Im mormonischen Glauben wird der Himmel sozusagen in drei Ebenen eingeteilt. Und je nachdem, wie man sich zu Lebzeiten auf der Erde verhalten hat, kommt man nach seinem Tod dann in ein anderes Reich. Im Telestialen Reich, also quasi der niedrigsten Ebene, finden sich Gotteslästerer, Mörder, Ehebrecher und andere Menschen wieder, die eine schwere Sünde begangen haben. Eine Auferstehung ist hier erst am Ende eines Jahrtausends möglich. Bis dahin müsse man in der Hölle leiden und so für seine Sünden bezahlen.
Im terrestrialen Reich finden sich alle rechtschaffenen Menschen wieder, die sich bewusst dazu entschieden haben, sich der Kirche Jesu Christi der Heiligen Letzten Tage nicht anzuschließen. Jesus Christus persönlich soll diesen Ort besuchen, doch neben all seiner Herrlichkeit ist es den Menschen hier nicht erlaubt, Partnerschaften einzugehen. Ganz anders sieht es im celestialen Reich aus, also quasi der höchsten Ebene. Hier wohne Gott selbst. Und wer es in das Reich schafft, der werde für immer als Familie mit Gott zusammen sein und das ewige Leben erlangen. Voraussetzung dafür ist unter anderem eine regelkonforme Lebensführung und eine lebenslange Ehe.
Vielleicht ist der Glaube an das zelestiale Reich auch der Grund, warum Doug sich dafür entschieden hat, der Ehe mit Feline eine neue Chance zu geben. Weil er gehofft hat, durch die Wiedergutmachung seiner Fehler nach seinem Tod ein ewiges Leben zu erreichen. Immerhin ist er, trotz aller Frauengeschichten, ein gläubiger Mormone. Wobei er ja als Ehebrecher eigentlich in die unterste Ebene des Himmelsreichs kommen müsste. Dazu kommt, dass er ja aus der Kirche ausgeschlossen wurde. So richtig plausibel scheint diese Erklärung also nicht zu sein. Feline glaubt also wirklich daran, dass alles wieder gut werden wird. Dass trotz allem, was gewesen ist, sie mit Doug und Hillary in Ewigkeit zusammenleben könne. Und wenn ihr euch jetzt wundert, warum überhaupt Feline ein Interesse daran hat, Doug mit Hillary auch nach dem Tod zu teilen, dann ergeht es euch hier ähnlich wie uns.
Am besten lässt sich das vielleicht damit erklären, dass sich zwischen Feline und Hillary nach der Wiederheirat eine seltsame Art von Freundschaft entwickelt. Felines oberstes Ziel ist es, für das Wohl ihrer Familie nach ihrem Tod zu sorgen. Das heißt, sie braucht eine irdische Gefährtin für Doug, während sie selbst im Himmel auf ihn wartet. Diese Gefährtin soll Hillary sein, weil sie weiß, dass Hillary Doug so sehr liebt, wie Feline selbst es tut. Deshalb beginnt Feline Hillary kurz nach der zweiten Hochzeit mit Briefen und Anrufen zu überschütten. Sie wird zu einer Art spiritueller Mentorin für Hillary, die sich über Felines Plan erst wundert, sie dann aber in ihren Wünschen unterstützt. Hillary ist bereit, das Leben mit Doug auf der Erde fortzuführen und sich um Felines Kinder zu kümmern, so als wären es ihre eigenen.
In ihren Tagebucheinträgen wird deutlich, dass Feline ihrem Tod ambivalent gegenübersteht. Und das hatten wir ja vorhin auch schon mal kurz angedeutet. Sie ist ja eigentlich super glücklich gerade auf der Erde mit Doug und ihren Kindern, aber sie weiß, dass ihr Sterben für ein größeres Wohl sein wird. Besonders, da sie darauf vertrauen kann, dass Hillary dann die Rolle der Mutter für ihre geliebten Kinder übernehmen wird. Und da für Doug und die Kinder gesorgt ist, kann sie dem Treffen mit Gott ruhig entgegensehen. Hillary wird ja wie gesagt zu einer Freundin und so seltsam diese Freundschaft auch wirken mag, sie scheint zu funktionieren.
Und Doug, was sagt er zu alledem? Er teilt Felines Vision und unterstützt sie, sich auf ihren nahenden Tod vorzubereiten. Immer wieder hat er eigene Visionen, die zum großen Teil mit denen von Feline übereinstimmen. Zum Beispiel, dass Doug und Hillary ein gemeinsames Kind bekommen werden. Dieses Kind, das Feline Baby Nicole nennt, ist ein weiterer Grund für sie, ihre Ankunft im celestialen Königreich mit Freude zu erwarten. Denn das ist der Ort, an dem Baby Nicole bereits in der Vorexistenz ist. Die Mormonen glauben, dass jeder Mensch zuerst als Geisterbaby im Himmel gezeugt und dann natürlich auf der Erde geboren wird.
Immer wieder träumen Doug und Feline von Felines Ankunft im höchsten Himmelreich. Ihr Tod scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Es ist alles organisiert, sogar die Beerdigung, denn die hat Feline detailliert in ihrem Tagebuch geplant. Dieser Plan sieht unter anderem vor, dass Hillary noch auf der Beerdigung als Dougs neue Frau vorgestellt werden soll.
Ein Tag, nachdem Feline den Brief mit den Wünschen zu ihrem Tod an Doug und Hillary geschrieben hat, unternimmt sie mit Doug eine Wanderung in den Bergen. Die beiden befinden sich ja noch immer auf Hochzeitsreise. Einem Impuls folgend klettert Feline über eine Mauer, die den Gehweg von einem steilen Abhang trennt. Sie will weiter auf eine Klippe klettern, die ein wenig aus der Felswand hervorsteht. Doug schießt ein Foto von ihr, während sie auf dieser Klippe steht und freudig lächelt.
Doch plötzlich gibt ihr Knie nach. Sie sackt nach unten und fällt von der Klippe herunter, ungefähr 18 Meter in den tiefen Abgrund. Doug kann nicht schnell genug bei ihr sein, um sie festzuhalten, und so schnell er kann, rennt er zurück und klettert den Weg hinab. Er ist sich sicher, dass seine Frau den Sturz nicht überlebt hat. Sollte er wirklich so schnell gekommen sein? Ist das der Tod, auf den Feline gewartet hat?
Nein, denn Feline ist bei Bewusstsein, als Doug unten ankommt. Eine große Kiefer hat ihren Fall abgefedert. Feline kommt mit Schnittwunden, Prellungen und einem Schreck davon. So einen Sturz zu überleben, grenzt wirklich an ein Wunder. Doch wie ist das zu erklären? Warum ist sie nicht gestorben, wenn Gott sie doch zu sich holen will? Entgegen ihrem Willen bringt Doug seine Frau in ein Krankenhaus, wo man sie untersucht. Keine 2 Stunden später wird sie mit ein paar Schmerztabletten wieder entlassen. Sie hat wirklich großes Glück gehabt. Doch ganz ohne Folgen ist der Sturz nicht geblieben, wie Feline bald merken wird. Das Paar will sich noch einige Tage ausruhen und dann nach Hause zurückkehren.
In der Zwischenzeit bereitet eine Schwester von Doug das Haus der beiden für die Rückkehr vor. In einer Folge von 48 Hours berichtet sie von einer großen Überraschung, als sie in das Haus der beiden kommt. Denn Feline soll alles so zurückgelassen haben, als habe sie geplant, nicht wieder zurück nach Hause zu kommen. Ihre Kleider soll sie zum Beispiel zu kleinen Päckchen geschnürt haben, mit Angaben, was mit diesen Päckchen geschehen solle. Ebenso ihre persönlichen Gegenstände und Bilder. Der Schwester fallen besonders die vielen Zettel mit Glaubenssätzen auf, die Feline an Wänden, Fenster und Türen angebracht hat. Und vielleicht fragt ihr euch auch gerade, wie Doug das nicht mitbekommen haben kann, was seine Frau da vor der Reise gemacht hat. Aber da muss man ja auch bedenken, Feline hat sich ja gefühlt ständig auf ihren Tod vorbereitet. Also vielleicht hat er das auch einfach gar nicht weiter beachtet.
Für die Schwester besteht auf jeden Fall kein Zweifel. Feline muss damit gerechnet haben, in den Flitterwochen ihren Tod zu finden. Doch dann ist alles wieder einmal anders gekommen als gedacht. Am Nachmittag des 26. September, also eine Woche nachdem sie losgefahren sind, kehren Doug und Feline zurück nach Hause. Feline muss sich sofort ins Bett legen, ihr ganzer Körper schmerzt nach dem Sturz und sie hat große Beschwerden.
Doug ruft einen befreundeten Arzt an und bittet ihn vorbeizukommen, um mal nach Feline zu sehen. Der gibt ihr eine Injektion gegen die Schmerzen, damit sie besser schlafen kann. Zur Sicherheit stellt er noch mehrere Rezepte für Schmerz- und Schlafmittel aus, die Doug dann bei Bedarf einlösen kann. Der Arzt bittet Doug noch, ihn unbedingt wissen zu lassen, sollte er mit diesem Rezept zur Apotheke gehen. Doch Doug, der hält sich nicht an diese Absprache. Ohne ein Wort dem Arzt gegenüber zu verlieren, geht er los, um alle Rezepte einzulösen.
Seine Eltern bleiben in der Zeit bei Feline. Als Doug weg ist, gesteht Feline ihrer Schwiegermutter, dass sie oben auf der Klippe eigentlich hätte sterben sollen. Das stimmt mit dem Eindruck überein, den Dougs Schwester hatte. Es wirkt, als hätte Feline gar nicht geplant, wieder zurückzukommen. Und doch ist sie jetzt hier. Gegen 20 Uhr schläft Feline schließlich ein. Etwas später am Abend gesellt sich Doug dazu, nachdem er sich um die Kinder gekümmert hat.
Doch die Schmerzen lassen Feline keine Ruhe und sie wacht mitten in der Nacht auf. Das Bettlaken ist nass, denn sie muss so tief geschlafen haben, dass sie ihre volle Blase nicht mehr halten konnte. Sie erinnert sich auch nicht, ob sie eine der Schlaftabletten genommen hat, die Doug noch aus der Apotheke geholt hat. Aber wie sonst hätte sie so tief schlafen können, dass ihr so ein Malheur passiert? Feline müht sich aus dem Bett, um ein Bad zu nehmen, denn so kann sie nicht weiterschlafen. Doug bekommt mit, wie seine Frau aufsteht und er hört auch, wie das Wasser in die Wanne läuft. Wenn sie Hilfe braucht, dann wird sie sich bestimmt melden, denkt er sich. Dann döst er wieder ein. So erzählt es Doug zumindest später.
Als Doug am nächsten Morgen aufwacht, wundert er sich, warum Feline nicht neben ihm liegt. Noch halb am Schlafen geht er ins Bad, schaut in die Wanne und sieht seine regungslose Frau darin liegen, die Augen geschlossen. Es ist der 27. September 2001, 3 Tage nach Felines Sturz von der Klippe und etwas mehr als 2 Monate nach ihrem 2. Eheversuch. Sofort reißt Doug seine Frau aus dem Wasser und schleppt den tropfenden Körper aufs Bett. Er leistet erste Hilfe, so gut er kann, und versucht sie mit einer Herzdruckmassage wiederzubeleben.
Dann ruft er den befreundeten Arzt an, der ja am Abend noch bei ihnen war, und erzählt ihm voller Panik, was passiert ist. Es sehe so aus, als habe Feline eine Überdosis genommen und sei nun nicht mehr bei Bewusstsein. Der Arzt sagt Doug, er soll den Notruf wählen, doch Doug will nicht. Er sagt, er würde sich nicht trauen. Also ruft der Arzt selbst die 911 an, während er im Auto zum Haus der beiden eilt. Er versteht überhaupt nicht, warum Doug sich nicht trauen sollte, den Notruf zu wählen und stattdessen ihn anruft. Immerhin konnte Doug doch nicht davon ausgehen, dass er schnell zur Stelle sein würde, um zu helfen.
Der Arzt ist sogar noch ein paar Minuten vor den Rettungssanitätern vor Ort. Er sieht Feline nackt auf dem mittlerweile durchnässten Bett liegen und fühlt sofort ihren Puls, findet aber keinen. Dann versucht er, sie wiederzubeleben. Immer und immer wieder drückt er auf ihre Brust und bei jeder Kompression stößt sie einen Schwall Wasser und Erbrochenes aus. Während der Arzt erste Hilfe leistet, schluchzt Doug neben ihm. Er kniet neben seiner Frau und ist vollkommen aufgelöst.
Als die Rettungssanitäter eintreffen, da können sie Ferlins Herz wieder zum Schlagen bringen und transportieren sie in das nächste Krankenhaus. Mehrere Stunden dauert der Kampf um ihr Leben, während Freunde und Familie Wache halten. Um 16.37 Uhr geben die Ärzte den Kampf dann aber auf. Ferline ist tot. Die 35-Jährige hinterlässt 4 leibliche Kinder und viele, viele Fragen. Was ist hier wirklich passiert?
Die Behörden stufen Ferlins Tod als Unfall ein, weshalb erstmal keine Ermittlungen gestartet werden. Man geht davon aus, dass sie aus Versehen in der Wanne ertrunken ist, vermutlich vernebelt von ihren Schmerz- und Schlaftabletten. Doug hat dem Arzt am Telefon jedoch gesagt, sie habe absichtlich eine Überdosis Tabletten eingeworfen. Demnach könnte es sich also um einen Suizid handeln. Vielleicht wollte Ferlin dem Tod nun unbedingt entgegentreten, wo sie ihm doch gerade erst und entgegen aller Pläne entronnen war.
Doch die Polizei befragt Doug und andere Familienmitglieder nur oberflächlich zu dem Vorfall. Die Beamten machen insgesamt 5 Fotos im Bad und im Schlafzimmer, mehr nicht, und stellen auch sonst keine Nachforschung an. Für sie ist es klar, es war ein Unfall. Als offizielle Todesursache wird festgestellt, dass Ferlin ertrunken ist, obwohl auch eine höhere Dosis des Schlafmittels in ihrem Körper gefunden wurde. Und ihr erinnert euch beim Thema Schlafmittel, da hatte der Arzt ja zu Doug gesagt, er solle ihm unbedingt Bescheid geben, wenn er dieses Rezept einlöst.
Ein bisschen überraschend ist es schon, dass sich die Polizei überhaupt nicht die offensichtlichen Fragen stellt. Wie kommt dieses Schlafmittel in Ferlins Körper? Hat sie es wirklich freiwillig genommen oder wurde es ihr verabreicht? Und ist sie wirklich ohne Fremdeinwirkung ertrunken oder hat jemand nachgeholfen?
Ein paar Tage nach Ferlins Tod lädt Doug die Familie zu sich nach Hause ein, also sowohl Mitglieder aus seiner als auch aus Ferlins Familie. Er übergibt ihnen die Abschiedsbriefe, die seine Frau für viele von ihnen hinterlassen hat. In diesen Briefen bedankt sich Ferlin dafür, dass sie so geliebt wurde und versichert, dass alles gut werden wird. Eine ganze Weile bleibt danach alles ruhig und die Familie scheint ihren Frieden mit Ferlins Tod zu finden. Immerhin hatte sie mehrfach angekündigt, dass sie bald von ihm gehen würde.
Doch dann heiratet Doug Hillary knapp einen Monat später und damit weckt er das Misstrauen von Ferlins Familie. Das eine ist, dass Ferlin sich die Hochzeit in ihren Briefen gewünscht haben soll. Das andere ist, dass Doug es auch wirklich tut. Und das auch noch so schnell. Sollte er nicht um seine verstorbene Frau trauern, anstatt so schnell in das Bett einer anderen zu klettern? Ferlins Familie beginnt, die Umstände ihres Todes zu hinterfragen. Und nicht nur das. Sie wollen auch wissen, wie es passieren konnte, dass Ferlin während der Hochzeitsreise von der Klippe gestürzt ist. Doug stand zu weit weg, um sie zu schubsen. Aber ging es ihr gut? War sie körperlich fit, als sie über die Absperrung geklettert ist?
Wie die Zeitung Phoenix New Times berichtet, sagt Ferlins Stiefvater dazu in einem Interview Folgendes. Wir sind uns absolut sicher, dass die Wiederheirat mit Ferlin mehr war, als Doug ertragen konnte. Ich bin mir sicher, dass es sich einfach in Hass verwandelt hat. Das heißt, wir sprechen hier plötzlich nicht mehr von einem Unfall oder Suizid, sondern von Mord. Und tatsächlich gibt es auch eine Reihe von Indizien, die auf Fremdeinwirkung hindeuten. Lasst uns diese Indizien jetzt mal kurz durchgehen.
Doug findet seine regungslose Frau in der Badewanne und wählt nicht den Notruf, sondern ruft stattdessen den befreundeten Arzt an. Er kann nicht davon ausgehen, dass der Arzt den Anruf überhaupt annimmt, beziehungsweise dass er schnell da sein kann. In jedem Fall ist anzunehmen, dass ein Rettungsdienst schneller vor Ort ist als ein privater Arzt, der keine Rufbereitschaft hat. Hat es Doug mit dieser Entscheidung also darauf angelegt, Ferlin sterben zu lassen?
Die Geschichte, dass Ferlin versucht haben soll, Doug und Hillary nach ihrem Tod als irdische Gefährten zu vereinen, erscheint ihrer Familie mehr als unglaubwürdig. Der Stiefvater sagt dazu in dem Interview: Es ist absolut unmöglich, dass eine tote Frau einen Mann dazu bringen kann, sich schuldig genug zu fühlen, um sich zu so etwas wie eine sofortige neue Hochzeit zu verpflichten. Es sei denn, er will es. Ich meine, zu Lebzeiten konnte sie ihn nie zu irgendwas zwingen.
Genauso sicher ist die Familie, dass Berlin sich niemals einfach so das Leben genommen hätte. Dafür sei sie viel zu glücklich gewesen. Sie schreibt ja auch in ihren Tagebüchern, wie happy sie mit allem ist, mit ihren Kindern und der Wiedervereinigung mit Doug. Niemals, da besteht bei ihren Angehörigen kein Zweifel, hätte sie ihre Kinder freiwillig zurückgelassen. Gottes Ruf hin oder her.
Ja, und apropos Gottes Ruf, gemäß der mormonischen Lehre dürfen Menschen, die einen Mord begehen, nach ihrem Tod nicht in das celestiale Reich eintreten. Das gilt an sich auch für die Menschen, die Suizid begehen. Es ist aber möglich, dass Gott im letzten Fall eine Ausnahme macht, je nachdem, wie er die Umstände des Suizids einschätzt. Das Argument hier ist also, durch einen Suizid hätte Feline es riskiert, im Himmel das ewige Leben an Gottes Seite zu finden. Etwas, das sie in ihrem tiefen Glauben niemals getan hätte.
Doug hätte Feline ohne Probleme eine erhöhte Dosis von dem Schlafmittel verabreichen können, ohne dass es jemand gemerkt hätte. Dazu kommt, dass er kein Alibi für den Todeszeitpunkt hat. Er behauptet zwar, geschlafen zu haben, aber er hätte genauso gut mit Feline im Badezimmer sein und sie unter Wasser drücken können.
Doug hat Feline während der ersten Ehe mehrfach betrogen und hat nach ihrer Scheidung sofort eine Beziehung mit Hillary begonnen. Er hatte, so das Argument der Familie, eindeutig kein romantisches Interesse an Feline oder überhaupt den ehrlichen Wunsch, ein Leben mit ihr zu verbringen. Durch sein Verhalten und seine Verstöße gegen die Regeln der Mormonen hat er sie verletzt und in ihren Prinzipien erschüttert.
Doug hätte ein klares Motiv, endlich mit Hillary zusammen sein zu können, ungestört von Feline. Mit seiner Entscheidung, Hillary nur einen knappen Monat nach Felines Tod zu heiraten, hat er die Plausibilität dieses Motivs eindeutig unter Beweis gestellt. Und es gibt noch ein zweites mögliches Motiv, nämlich ein altbekanntes: Geld. Doug hat nach Felines Tod $300.000 aus ihrer Lebensversicherung kassiert. Doch das ist nicht das Problem. Kurz vor ihrem Tod soll Feline nämlich versucht haben, die Versicherungssumme von $300.000 auf $860.000 zu erhöhen. Das hatte allerdings keinen Erfolg, weil sie sich nicht der medizinischen Untersuchung unterzogen hat, die für so eine Erhöhung notwendig wäre.
Könnte es also Doug gewesen sein, der sie zu dieser Erhöhung der Versicherungssumme angetrieben hat? Hat er alles geplant und wollte nur noch mehr Profit aus dem Tod seiner Frau ziehen? Oder war es Feilins eigener Wille, die Versicherungssumme fast zu verdreifachen, um sicher zu sein, dass für ihre Familie gesorgt ist? Mit all diesen Gedanken und Verdachtsmomenten bleibt Feilins Familie nicht tatenlos sitzen. Sie besteht darauf, dass Feilins Tod polizeilich untersucht wird.
Nach vielen Gesprächen und viel Druck nehmen die Behörden schließlich tatsächlich Ermittlungen auf. Ein Grund, warum die Polizei nun doch aktiv wird, ist die Tatsache, dass die Gerichtsmedizin nie wirklich feststellen konnte, ob Felines Tod nun ein Unfall, Suizid oder Mord war. Die Ursache ihres Todes ist zwar, dass sie ertrunken ist, die Art des Todes ist aber weiterhin ungeklärt. Da stellt sich allerdings direkt die Frage, wenn es keine gerichtsmedizinischen Erkenntnisse dazu gibt, wie ist es dann möglich, dass die Polizei den Tod ursprünglich als Unfall eingestuft hat, und zwar ohne groß zu zögern?
Tatsächlich haben wir dafür keine offizielle Erklärung finden können. Wir müssen es wohl einfach so akzeptieren, dass die Behörden es damals so entschieden haben. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf den einzigen Verdächtigen in diesem Fall, nämlich Doug. Im Juli 2002, also gut 10 Monate nach Felines Tod, wird er vernommen. Das Gespräch dauert 7 Stunden und danach weiß man zwar mehr über Doug, kann ihm aber nichts nachweisen. Die Tatsache, dass Feline ihren Tod vorhergesehen und ihn akzeptiert hat und sich ja sogar darauf vorbereitet hat, das macht den ganzen Fall umso bizarrer.
Wenn man ihre Tagebücher liest, kann man den Eindruck bekommen, dass Feline durchaus sterben wollte, um endlich mit Gott vereint zu sein. Ihr Leben lang hat sie seine Führung bei Entscheidungen angenommen und jetzt holt er sie endlich zu sich, um sie bei sich zu haben. Doch sind diese Gedanken wirklich ihre eigenen? Hatte sie wirklich von sich aus die Vision ihres baldigen Todes oder hat Doug ihr diese Idee in den Kopf gepflanzt? Es ist also nicht die Frage, ob Feline wirklich bereit war zu sterben, sondern warum sie es überhaupt war.
Und das macht diesen Fall auch so spannend. So etwas ist ja unglaublich schwer herauszufinden. Denn wie will man beweisen, ob eine Eingebung wirklich von Gott kommt, wenn unter uns Menschen noch nicht einmal Einigkeit herrscht, ob es ihn denn wirklich gibt? An sich gibt es schon viele Fälle, in denen Menschen durch psychische Manipulation in den Tod getrieben werden. Und tatsächlich bereiten wir auch gerade eine eigene Folge zu diesem Thema vor. Es wäre also kein neues Muster, das sich hier in diesem Fall auftut.
Werbung. Werbung Ende.
Theoretisch ist es durchaus möglich, jemanden zu töten, ohne ihn anzufassen. Statt ein Messer in ihre Brust zu stechen, könnte Doug den Wunsch zu sterben in Feline's Kopf gesetzt haben, um sie so aus dem Weg zu räumen. Das Problem ist nur, dass man ihm das nicht nachweisen kann. Um jemanden des Mordes zu verurteilen, braucht man objektive und wasserfeste Beweise und keine Spekulationen und hypothetische Erklärungen. Ja, Doug hätte ein oder sogar mehrere Motive, aber das ist ja noch lange kein Beweis.
Der Beweis, den Sie hier so dringend brauchen, der kommt aber in Form einer Zeugenaussage. Eine Schwester von Feline meldet sich nämlich Anfang 2004 bei der Polizei. Da sind die Ermittlungen schon knapp 2 Jahre am Laufen. Sie erzählt von einem Gespräch mit einem ehemaligen Freund von Doug namens Jim. Doug soll Jim in einem vertrauten Moment nämlich gestanden haben, Feline in der Wanne, Zitat, schlafen gelegt zu haben. Als die Polizei daraufhin Kontakt mit Jim aufnimmt, da behauptet er, nicht zu wissen und nicht involviert werden zu wollen.
1 Jahr vergeht, bis Felines Schwester erneut bei der Polizei anruft. Sie erzählt, jener Jim habe sie wieder kontaktiert und versucht, sie zu erpressen. Wenn ihre Familie ihm $10.000 zahle, so seine Forderung, dann werde er den Behörden erzählen, was er über Felines Tod wisse. Aber weiß Jim wirklich etwas? Die Polizei plant eine Undercover-Ermittlung mit Felines Schwester. Sie soll Jim sagen, dass sie sich mit ihm treffen will und dass sie ihm das Geld geben wird. Als Treffpunkt wird ein Parkplatz vereinbart. Die Übergabe soll in ihrem Auto stattfinden.
Felines Schwester und ihr Ehemann erscheinen zu diesem Treffen verkabelt. So kann die Polizei nämlich zuhören. Als Jim zu den beiden ins Auto steigt, da überreichen sie ihm einen Scheck. Und dann beginnt Jim zu erzählen. Er habe von Doug erfahren, dass Feline unbedingt in den Himmel wolle. Doug habe ihm gestanden, ihr dabei geholfen zu haben. Er wollte ihr nur dabei helfen, einzuschlafen, so die Aussage. Dazu habe er alle Schlaftabletten zerkleinert, sie in eine leere Kapsel gefüllt und Feline dann zum Schlucken gegeben.
Dann habe er gewartet, bis Feline fast bewusstlos war, sie ausgezogen und in die Wanne gelegt. Feline soll zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Koma, sondern eher unruhig gewesen sein. Jim geht davon aus, dass Doug sie selbst unter Wasser gehalten habe, damit sie ertrinkt, um dann den befreundeten Arzt anzurufen. Laut Jim soll Doug den Verdacht gehabt haben, dass Feline ihn wieder verlassen könnte. Eine erneute Scheidung hätte für ihn erneut eine ziemlich hohe Unterhaltszahlung für die gemeinsamen Kinder bedeutet, was Doug habe vermeiden wollen. Also habe er lieber den anderen Weg gewählt. Eine Zahlung aus der Lebensversicherung plus Hillary als neue Partnerin.
Und kaum, dass Jim nach dem Gespräch aus dem Auto klettert, wird er von der Polizei wegen Erpressung und Zurückhaltung von Beweismitteln verhaftet. Man verspricht ihm Immunität, wenn er von nun an zu 100% mit der Polizei zusammenarbeitet. Und Jim, der mit der ganzen Situation sowieso komplett überfordert ist, der stimmt zu. Denn Jim ist kein Krimineller, sondern eigentlich nur ein netter Typ mit großen Geldproblemen. Die Erpressung war nur ein verzweifelter Versuch von ihm, aus dieser Notlage herauszukommen.
Jim soll nun dabei helfen, ein Geständnis von Doug zu bekommen. Er hat keinen Kontakt mehr zu seinem alten Freund, aber es wird ein zufälliges Treffen inszeniert, bei dem Jim Doug unerwartet über den Weg läuft. Dabei ist er komplett verkabelt. Die beiden Männer kommen ins Gespräch und Jim spricht ihn auf Felines Tod an. Doch alles, was Doug dazu sagt, kennt die Polizei schon. Doch dann, als das Gespräch vorbei ist und Jim gehen will, passiert es. Doug hält Jim zurück und fragt ihn, ob er der Polizei etwas von diesem Gespräch erzählen werde.
Sollte irgendjemand behaupten, dass er seine Frau in die Wanne gelegt habe, um ihr beim Einschlafen zu helfen, dann sei es vorbei für ihn, so Doug. Er will mit Jim ganz genau absprechen, was er wie zur Polizei sagt. Doug schlägt vor, Jim solle einfach sagen, dass er als guter Freund damals da gewesen sei, um Doug zu trösten, dass er sich aber an keine Details mehr erinnere, weil das Ganze ja schon so viele Jahre her sei.
Das ist genau das, worauf die Ermittler gewartet haben. Es ist kein direktes Eingeständnis seiner Schuld, aber zumindest ein indirektes. Am 14. Juli 2005 nehmen sie Doug fest und klagen ihn wegen Mord ersten Grades an seiner Ehefrau an. 2 Wochen ist Doug in Untersuchungshaft, dann hinterlegt er eine Kaution und kehrt nach Hause zu Hillary und seinen Kindern zurück, um dort auf seinen Prozess zu warten.
2006, also gut ein Jahr nach der Abhöraktion, nimmt Jim in einem Interview mit der New York Times einen Großteil seiner Aussagen zurück. Sein Rückzieher hat jedoch keinen Einfluss auf den anstehenden Prozess. Doug wird sich vor Gericht behaupten müssen. Die Anklage wird versuchen, ihn als eiskalt kalkulierenden Mörder darzustellen, der Feline überdosiert und dann ihren Kopf unter Wasser gedrückt hat, bis sie ertrunken ist. Anschließend soll er Frühstück für die Kinder und sie für die Schule fertig gemacht haben, nur um dann vorzutäuschen, Feline im Bad zu finden. Seine Kinder soll er dann zu der Nachbarin geschickt haben, während er die Rettungsszene inszeniert haben soll. Soweit die Theorie.
Im November 2008, also mehr als 3 Jahre nach seiner ursprünglichen Festnahme und mehr als 7 Jahre nach Felines Tod, beginnt der Prozess gegen ihn. Doug ist zu diesem Zeitpunkt 43 Jahre alt. Obwohl Doug ja eigentlich wegen Mord ersten Grades angeklagt ist, wird schnell klar, dass man ihn deshalb nicht verurteilen können wird. Es gibt einfach nicht genug Beweise dafür. In den letzten Wochen des Prozesses setzt sich die Staatsanwaltschaft daher für die Möglichkeit ein, dass die Jury statt Mord ersten Grades 2 geringere Straftaten in Betracht ziehen könne. Mord zweiten Grades und Totschlag. Die Richter stimmen zu.
Nach langen Monaten voller Diskussion und Zeugenaussagen kommt die Jury schließlich zu einem Urteil, das sich hauptsächlich auf indirekte Beweise stützt. Am 15. Mai 2009 spricht man Doug einstimmig des Totschlags schuldig. Sein Verhalten, nicht den Notruf zu wählen, sei grob fahrlässig gewesen und müsse ihm deshalb als Totschlag ausgelegt werden. Das Strafmaß für diese Art von Verbrechen kann in Arizona von keine Haft auf Bewährung bis zu 12,5 Jahren Gefängnis gehen.
Das Urteil über seine Strafe wird einige Tage nach seiner Verurteilung verkündet. Für Doug sind es ein paar sehr, sehr lange Tage. In der Zeit kommt es zu weiteren Anhörungen vor Gericht, bei der unter anderem Hillary und Dougs Kinder Stellung beziehen und ihren Mann bzw. Vater verteidigen. Einer der Söhne bittet das Gericht in einem emotionalen Statement, dass man ihm bitte nicht auch noch den Vater wegnehmen solle. Seine Mutter zu verlieren sei schon so unglaublich hart gewesen. Und jetzt auch noch den Vater so lange einzusperren, würde seine Mutter nicht wiederbringen.
Die Bitte des kleinen Jungen findet auch tatsächlich Gehör. 5 Jahre muss Doug ins Gefängnis. Bei guter Führung kann er nach 3 Jahren aber wieder raus. Das heißt, er kann immer noch einen großen Teil seines Lebens bei seiner Familie verbringen und seine Kinder aufwachsen sehen. Die Kinder leben in der Zeit der Haft übrigens bei Hillary, die ihre gesetzliche Vormundin wird. Es ist also irgendwie doch alles so gekommen, wie Feline es vorhergesehen hat. Nur etwas anders als geplant.
Doug setzt seine Strafe ab und wird im Februar 2015 entlassen. Seitdem weiß man nicht viel über ihn. Er hält sich aus der Öffentlichkeit zurück. Hillary und er haben übrigens wirklich noch ein Kind bekommen. Entgegen Felines Vision haben sie es aber nicht Nicole genannt, sondern Nevea, also Heaven rückwärts geschrieben. Ein sehr spiritueller Name, der irgendwie auch an Feline erinnert, die im Himmel bei Gott und im Herzen ihrer Kinder weiterlebt.
Oh mein Gott, was für ein Fall, den wir heute in dieser Folge besprochen haben. Also war das jetzt Glaube? War das Gehirnwäsche? Also ja, eine eindeutige Antwort hat das Gericht auf diese Frage ja auch nicht gefunden. Also wie sollen wir sie jetzt hier am Ende dieser Frage finden? Deswegen geben wir diese Frage einfach mal ganz frech raus und fragen euch, was ihr denkt. Schreibt uns das doch gerne mal bei Instagram, entweder unter dem heutigen Posting, dann können es die anderen nämlich auch mitlesen und mitdiskutieren, oder wenn euch das ein bisschen zu öffentlich ist, dann könnt ihr uns das natürlich auch gerne als Direktnachricht schreiben. Also mir fällt die Antwort auf diese Frage hier wirklich super, super schwer.
Um ehrlich zu sein, bin ich auch komplett hin und her gerissen, also ob es jetzt halt Manipulation oder reiner Glaube einfach war. Wir haben wirklich so viel Schlechtes heute auch gehört von Doug. Er hat Feline, jetzt habe ich schon fast Hillary gesagt, mit der hat er Feline ja auch betrogen. Genau darum ging es mir nämlich gerade. Er hat so viel Schlechtes eigentlich gemacht. Okay, vielleicht war das irgendwie so sein Versuch, das wieder gut zu machen, haben wir auch drüber gesprochen, aber selbst dann macht es das nicht richtig. Ich weiß auch nicht, bei dem Strafmaß bin ich irgendwie auch nicht so ganz Teil der Jury-Meinung. Ja, wie siehst du das?
Ja, also vielleicht war das ja sogar eine Mischung aus beidem. Also, weißt du, Religion in Verbindung oder Glaube in Verbindung mit Manipulation. Und da muss ich an der Stelle aber sagen, dass ich kein religiöser Mensch bin. Deswegen kann ich das in Tiefen teilweise gar nicht nachvollziehen und verstehen, was da, also jetzt in diesem speziellen Fall, in Feline's Kopf abging. Ich meine, das ist ja schon sehr extrem, dass sie glaubt, ihr Leben wird bald ein Ende finden. Da gerate ich hier schon selber ins Straucheln. Ja, deswegen, vielleicht war das einfach in diesem Fall hier eine Kombination aus beidem, aus ihrem tief verankerten Glauben plus eine, ja, vielleicht charismatische Person in Form ihres Ehemannes. Und diese Kombi war an der Stelle explosiv und tödlich. Keine Ahnung.
Finde ich ehrlich gesagt auch eine gute Theorie, so beides miteinander verknüpft. Aber ja, ihr merkt schon, also man könnte da wirklich stundenlang drüber diskutieren. Und so wie Anne es schon vorhin gesagt hat, schreibt uns einfach mal eure Meinung über Social Media. Würde uns wirklich sehr interessieren. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns einfach kommende Woche wieder, überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Silva Hanekamp und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Heiko Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.
Wir sind Laura
und Sarah
von 15%, unserem neuen True Crime Podcast. Dort behandeln wir jeden Mittwoch einen Fall, in welchem eine Frau zur Mörderin wurde und befassen uns mit der Frage nach dem Warum.
Denn nur bei 15% der Menschen, die wegen Mordes gefasst werden, handelt es sich um Frauen. Warum morden Frauen so viel seltener als Männer? Sind es die Umstände?
Oder kommen einige von ihnen schon böse zur Welt?
Jeden Mittwoch behandeln wir exklusiv bei Podimo einen neuen Fall und versuchen, eine Antwort auf diese Fragen zu finden.
Mit dem Link go.podimo.com/% kannst du die Podcast-App kostenlos testen.
Wir freuen uns, wenn du reinhörst. 15%, wenn Frauen töten. Jeden Mittwoch exklusiv bei Podimo.